Vereinigte Staaten von Amerika ab 1920. Die USA und Geld, Mythos und Legende. Im ökonomischen Spektrum hat in den vergangenen Jahrhunderten kaum ein Thema zu mehr Kontroversen geführt als die Geschichte rund um den Dollar, Gold, Papiergeld und die amerikanische Zentralbank. Es ist eine Geschichte voller Mythen und Verschwörungstheorien von Macht, Kontrolle und Mord. Unzählige Bücher, Filme und Dokumentationen sind darüber produziert worden, unzählige weitere werden folgen. Der US-Dollar ist der unangefochtene König unserer heutigen Geldordnung, sagen seine Verteidiger. Noch entgegnet eine immer größer werdende Menge an Kritikern. Doch wie sind wir hier gelandet? Und wie geht es weiter mit dem Dollar und dem damit verbundenen internationalen Geldsystem, dem Rückgrat unseres Wirtschaftslebens? In diesem Abschnitt werden wir einen Blick auf den Aufstieg, den Status quo und die mögliche Zukunft des Dollars werfen. Um die heutigen Verwerfungen und Missstände im globalen Finanzsystem nachvollziehen zu können, müssen wir zuerst verstehen, wie wir in diesem Chaos landen konnten. Wie wollen wir ein besseres System errichten, ohne die Wurzel des Problems zu verstehen? In der Verfassung der USA ist unter Artikel 1, Sektion 8 und Sektion 10 etwas immens Wichtiges festgehalten. Der Kongress hat die Macht, Geld zu prägen, den Wert desselben und von ausländischen Münzen zu regulieren und den Standard für Gewichte und Maße festzulegen. Er hat auch die Befugnis, Strafen für die Fälschung von Wertpapieren und gängigen Münzen der Vereinigten Staaten vorzusehen. Kein Bundesstaat darf Geld prägen, Kreditbriefe ausgeben oder etwas anderes als Gold- und Silbermünzen als Zahlungsmittel für Schulden anbieten. Die Gründerväter der USA waren in der 1787 verabschiedeten Verfassung der amerikanischen Staaten in ihren Worten klar und deutlich, was Geld ist und wer die Macht über das Geld besitzen sollte. George Washington und Co. konnten sich wohl nicht in ihren kühnsten Träumen vorstellen, was in den folgenden Jahrhunderten passieren würde. Aber vielleicht ahnten sie, wie sehr der freiheitliche Gedanke unter Beschuss geraten sollte. Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der USA, prophezeite bereits am 17. September 1787 »A Republic, if you can keep it«. Mit dieser Aussage betonte Franklin die fragile Natur einer Republik oder einer demokratischen Regierungsform. Er wollte darauf hinweisen, dass die Errichtung einer Republik nicht ausreiche, um sie dauerhaft aufrechtzuerhalten. Die Menschen müssten aktiv an der Aufrechterhaltung und Pflege der demokratischen Institutionen und Prinzipien arbeiten, die eine Republik ausmachen. Die Verfassung der Vereinigten Staaten gibt dem Kongress die Macht »to coin money«, nicht aber die Macht, Geld zu drucken. Unter dem Begriff Coin Money wurde der Prozess verstanden, Gold- und Silbermünzen herzustellen. Man sollte meinen, es sei unmöglich, diese Worte anders zu interpretieren, und es sei eindeutig, welche Intention die Gründerväter hatten. Gewieften Juristen fiel jedoch eine Hintertür auf. So ist in Artikel 1, Sektion 10 zwar den Bundesstaaten verboten, Geld zu drucken, »No state shall emit bills of credit«, von der Bundesregierung ist jedoch keine Rede. Ein kleiner, aber folgenreicher Fehler in der Verfassung. Warum aber waren die Gründerväter so bedacht darauf, das Gelddrucken zu verbieten und ausschließlich Gold- und Silbermünzen als Geld zu deklarieren? Sie waren sich einerseits der Vorgeschichte der weltweit gescheiterten Geldexperimente bewusst, andererseits hatten die USA bereits ihre eigenen Horrorgeschichten von Inflation und Geldentwertung durchlebt. Aufstieg. Wie wurde der Dollar nun zur globalen Währung der Welt? Zunächst mussten die USA den gesamten langen Prozess auf der Suche nach dem perfekten Geld durchlaufen. Auch wenn der Dollar erst im Verlauf der beiden Weltkriege zum König des internationalen Währungssystems wurde, beginnt unsere Geschichte weitaus früher. Als die ersten Siedler in der neuen Welt landeten, waren die amerikanischen Ureinwohner nicht daran interessiert, Gold als Geld zu verwenden. Gold erschien ihnen wertlos, weil sie nicht an seinen Wert glaubten. Stattdessen verwendeten verschiedene Stämme Muschelperlen, Wampum, als Geld. Genau wie alle guten Währungen, die wir diskutiert haben, hatte Wampum alle wichtigen Eigenschaften, die Geld auszeichnen. Es war langlebig, tragbar, fungibel, hatte standardisierte Einheiten, war schwer zu fälschen und selten. Und so waren die neuen Siedler gezwungen, mit Wampum zu handeln. Jedoch stellte sich schnell heraus, und deshalb wird Wampum heute nicht mehr als Geld verwendet, es war gar nicht so selten wie gedacht. Die Europäer merkten rasch, dass Muscheln zwar an Land relativ selten waren, sie aber endlose Mengen an Muscheln aus dem Meer ziehen konnten. Sie überschwemmten den Markt mit Muscheln und zerstörten so effektiv den Wert. Unabhängig davon, welche Geldform man verwendet, zerstört Inflation die Währung. Und so kehrte man damals zu einer selteneren Geldform zurück, Gold. Aber bald gab es ein weiteres monetäres Experiment. Die amerikanische Geschichte ist wie kaum eine andere mit dem blutigen Aufstieg und Fall von Papiergeldwährungen verbunden. Etwa zur selben Zeit, als in Frankreich Louis XIV, also Ludwig XIV., den Staatshaushalt durch Kriege und ausufernde Staatsausgaben für Prunk und Luxus ruinierte, machten die damaligen 13 Kolonien in Nordamerika ihre ersten Erfahrungen mit dem Unheil des Gelddruckens. Die Muscheln waren nicht Warnung genug gewesen. Die meisten Verfasser der amerikanischen Verfassung hatten die Katastrophe von Papiergeld und Gelddrucken am eigenen Leibe in den Kolonien miterlebt und wollten verhindern, dass sich so etwas auf amerikanischem Boden wiederholte. 250 Jahre später müssen wir leider das Fazit ziehen, dass die Bemühungen gescheitert sind. Umso essentieller ist es, nicht ein weiteres Mal in der Zukunft dieselben Fehler zu machen. Inflation in den Kolonien. 1690 bis 1775. Massachusetts war die erste Kolonie, die auf Papiergeld setzte. Es befand sich 1690 mit der französischen Kolonie Quebec in einem Konflikt. Steuererhöhungen waren wie immer unpopulär und so wurde mit einer Notfallgenehmigung eine einmalige Ausnahme beschlossen, um Soldaten und Ausrüstung durch Gelddrucken zu finanzieren. Weiteres Gelddrucken sollte unter keinen Umständen stattfinden. Machen Sie an dieser Stelle eine kurze Pause. Können Sie erahnen, wie sich die Geschichte fortsetzte? Hier die Auflösung. Der Angriff auf Quebec war nicht siegreich, die Kosten des Krieges konnten nicht mit Kriegsbeute ausgeglichen werden und Massachusetts musste bereits kurz danach die nächste Notfallgenehmigung verabschieden, um weiteres Geld zu drucken. Der Magie des Gelddruckens und der scheinbar einfachen Lösung ökonomischer Herausforderungen durch die Druckerpresse erlagen kurz darauf zahlreiche andere Staaten. Das Ergebnis war jedoch immer dasselbe. Bis 1750 betrug die Preisinflation in Connecticut etwa 800%, in Carolina 900%, in Massachusetts sogar 1000% und Rhode Island war Spitzenreiter mit 2300%. Die Inflation führte zu wirtschaftlichen Krisen und Depressionen. Es war der klassische Boom-Bust-Zyklus. Die Situation geriet dermaßen außer Kontrolle, dass das britische Parlament sich dazu genötigt sah, den britischen Kolonien, sehr zum Missfallen selbiger, unter die Arme zu greifen. Gelddrucken wurde verboten und es wurde wieder ein Goldstandard etabliert. Und siehe da, die Änderungen im Geldsystem führten zu einer Stabilisierung der Wirtschaft und hatten einige Jahrzehnte Wohlstand und wirtschaftlichen Aufschwung zur Folge. Amerikanischer Unabhängigkeitskrieg, 1775 bis 1783. Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg zwischen den 13 Kolonien und der britischen Kolonialmacht sollte diese Entwicklung leider abrupt anhalten. Wie wir mittlerweile wissen, werden Kriege leider weder aus der bestehenden Staatskasse noch durch Steuererhöhungen finanziert. Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg machte dabei keine Ausnahme. Der Kontinentalkongress begann ab Mai 1775 im Zuge der Kriegsvorbereitungen Geld zu drucken, sogenannte Continental Dollars. Vor Kriegsbeginn 1775 stand die Geldsumme bei 12 Millionen Dollar. Bis zum Ende des Jahres 1775 wurden weitere 5 Millionen Dollar gedruckt. 1776 weitere 19 Millionen Dollar. 1777 weitere 13 Millionen Dollar. 1778 weitere 64 Millionen Dollar. 1779 weitere 125 Millionen Dollar. In Summe wurden in 5 Jahren 227 Millionen Dollar gedruckt und die Geldmenge wurde damit um 2000% erhöht. Klingt viel? Dies war lediglich die Bundesregierung. Die einzelnen Kolonien produzierten zeitgleich in etwa nochmal dieselbe Summe. Und als wäre das nicht genug, druckte die Kontinentalarmee zusätzlich ihre eigenen Geldscheine im Gegenwert von 200 Millionen Dollar. Insgesamt machte das etwa 650 Millionen Dollar innerhalb von 5 Jahren und erhöhte die Geldmenge um sagenhafte 5000% im Verhältnis zum Kriegsbeginn. Die Folgen für die Bevölkerung waren im Lauf der Geschichte immer wieder dieselben. Wir möchten Ihnen dies nicht jedes Mal aufs Neue erzählen, dennoch ist es essentiell, aus den geschichtlichen Fehlern zu lernen. Während der Continental Dollar 1775 noch den Wert einer Goldmünze besaß, war er 4 Jahre später weniger wert als ein Penny und hatte damit 99% seines Wertes verloren. Auch der Staat und die Regierenden verfallen im Zuge von Geldentwertung stets in dieselben Muster und greifen zu denselben totalitären Mitteln. In den USA wurde trotz der hohen Inflation der Continental Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel festgelegt, den jeder zu akzeptieren hatte. Wer sich dagegen stellte, galt als Verräter und Feind des Landes. If any person shall hereafter be so lost to all virtue and regard for his country as to refuse to accept its notes, such person shall be deemed an enemy of his country. So lautete eine Resolution des Kontinentalkongresses, der Vertretung der 13 Kolonien Nordamerikas im Jahr 1776, als das Misstrauen gegen die Papierwährung, die faktisch Staatsanleihen zur Finanzierung eines Krieges glichen, in der Bevölkerung hohe Wellen schlug. Am Ende sollten alle Drohungen und Bestrafungen durch den Staat nichts ändern. Niemand kann Menschen dauerhaft dazu zwingen, Güter und Dienstleistungen im Austausch gegen wertlose Papierscheine anzubieten. Das Vermögen einer ganzen Generation war wieder einmal vernichtet worden. Aus dieser Zeit stammt der in den USA bekannte Ausspruch »Not worth a Continental«. Die USA sollten dennoch den Unabhängigkeitskrieg gewinnen. Im Jahr 1787 fand der Verfassungskonvent der Vereinigten Staaten in Philadelphia statt. Dort sollte die noch heute gültige Verfassung der Vereinigten Staaten entworfen werden. Der Vorsitzende der Versammlung war George Washington, der spätere erste Präsident der USA. Die Gründerväter der USA legten in Philadelphia den Grundstein für eine demokratische und freie Zukunft, die wir bis heute in Teilen genießen dürfen. Ihrem Weitblick und intellektuellem Verstand ist es zu verdanken, dass die USA zum mächtigsten, aber auch freiheitlichsten Land der Menschheitsgeschichte aufsteigen konnten. Umso aufmerksamer und genauer sollten wir Ihnen zuhören, was Ihre Meinungen zum Thema Geld und Geldsystem waren. Viele von Ihnen hatten ein ähnliches Ziel. Die Verfassung der USA sollte für immer verhindern, dass der Staat jemals wieder Fiat-Geld herausgibt. George Washington, erster Präsident der USA, 1789 bis 1797, schrieb 1786 an Thomas Jefferson: Das Papiergeld hat in ihrem Staat die Wirkung, die es immer haben wird, den Handel zu ruinieren, die Ehrlichen zu unterdrücken und eine Tür zu jeder Art von Betrug und Ungerechtigkeit zu öffnen. John Adams, zweiter Präsident der USA, 1797 bis 1801. Alle Verwirrungen, Konfusionen und Notlagen in Amerika entstehen nicht aus Mängeln in ihrer Verfassung oder Konföderation, nicht aus Mangel an Ehre oder Tugend, so sehr wie aus der schlichten Unkenntnis über die Natur von Münzen, Kredit und Zirkulation. Thomas Jefferson, dritter Präsident der USA, 1801 bis 1809. Ich glaube, dass Bankinstitutionen gefährlicher für unsere Freiheiten sind als stehende Armeen. Wenn das amerikanische Volk jemals privaten Banken erlaubt, die Ausgabe ihrer Währung zu kontrollieren, erst durch Inflation, dann durch Deflation, werden die Banken und Unternehmen, die um die Banken herum entstehen, das Volk aller Eigentumsrechte berauben, bis ihre Kinder obdachlos auf dem Kontinent aufwachen, den ihre Väter erobert haben. Auf dem Verfassungskonvent in Philadelphia meldeten sich noch einige andere Gründerväter mit drastischen Worten gegen Fiat-Geld zu Wort. Oliver Ellsworth, Mitverfasser der Unabhängigkeitserklärung, Senator für Connecticut und der dritte oberste Richter der Vereinigten Staaten. Dies ist der günstige Moment, um die Tür gegen Papiergeld zu schließen und zu versperren. Das Unheil der verschiedenen Experimente, die gemacht wurden, ist nun frisch im öffentlichen Bewusstsein und hat den Abscheu aller respektablen Teile Amerikas erregt. James Wilson galt als der gebildete Gründervater der USA und war einer der 6 ursprünglichen Richter des obersten Gerichtshofes. Es wird den größten heilsamen Einfluss auf die Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten haben, die Möglichkeit von Papiergeld zu beseitigen. John Langdon, Governor New Hampshire und Senator. Ich werde die gesamte Verfassung ablehnen, wenn Papiergeld nicht verboten wird. Thomas Paine, Intellektueller und einer der Gründerväter der USA, schrieb ganze Essays und Aufsätze gegen Fiat-Geld. Er bezeichnete es als eine Erfindung des Teufels. Darüber hinaus war er ein großer Gegner von Legal Tender Laws, die die Bürger zwangen, eine bestimmte Form von Geld anzunehmen. Politikern, die solche Gesetze einführen wollten, sollte die Todesstrafe drohen. Was würden Politiker und Notenbanker von heute wohl dazu sagen? Aber machen Sie sich selbst ein Bild. Da wir seine Ausführungen als so brillant empfinden, haben wir uns dazu entschlossen, einen längeren Auszug aus seinem Werk Common Sense von 1776 hier wiederzugeben. Ich werde einige der Übel des Papiergeldes aufzählen und mit dem Vorschlag von Mitteln zu ihrer Verhinderung abschließen. Eines der Übel des Papiergeldes besteht darin, dass es das ganze Land zu Börsenmaklern macht. Die Prekarität seines Wertes und die Ungewissheit seines Schicksals wirken fortwährend, Tag und Nacht, um diesen zerstörerischen Effekt zu erzeugen. Da es selbst keinen wirklichen Wert hat, hängt es für seinen Bestand von Zufällen, Launen und Parteien ab, und da es im Interesse einiger liegt, seinen Wert zu mindern und im Interesse anderer, ihn zu steigern, gibt es eine ständige Erfindung, die die Moral des Landes zerstört. Es war schrecklich zu sehen und schmerzhaft, sich daran zu erinnern, wie lose die Prinzipien der Gerechtigkeit durch die Papieremissionen während des Krieges gelassen wurden. Die damals gemachte Erfahrung sollte für jede Versammlung eine Warnung sein, wie sie es wagen, eine solche gefährliche Tür wieder zu öffnen. Was die romantische, wenn nicht heuchlerische Erzählung betrifft, dass ein tugendhaftes Volk kein Gold und Silber braucht und das Papier ebenso gut ist, so bedarf sie keiner anderen Widerlegung als der Erfahrung, die wir gemacht haben. Obwohl einige wohlmeinende Menschen geneigt sein mögen, es in diesem Licht zu sehen, steht fest, dass der Scharlatan immer diese Sprache spricht. Es gibt eine Gruppe von Männern, die Einkäufe auf Kredit tätigen und Grundstücke kaufen, die sie nicht bezahlen können. Und nachdem sie das getan haben, ist ihr nächster Schritt, die Zeitungen mit Absätzen über die Geldknappheit und die Notwendigkeit einer Papieremission zu füllen, dann unter dem Vorwand, ihren Kredit zu stützen, ein gesetzliches Zahlungsmittel zu haben und, wenn sie draußen sind, sie so schnell wie möglich abzuwerten, viel davon für einen kleinen Preis zu bekommen und ihre Gläubiger zu betrügen. Und das ist die prägnante Geschichte von Papiergeldschemata. Aber warum sollte, da der universelle Brauch der Welt Geld als das bequemste Medium des Handels etabliert hat, Papier, Gold und Silber vorgezogen werden? Die Produktionen der Natur sind sicherlich so unschuldig wie die der Kunst. Und im Falle von Geld sind sie überaus, wenn nicht unendlich, mehr so. Die Liebe zu Gold und Silber kann Habgier erzeugen, aber Habgier, wenn sie nicht mit Unredlichkeit verbunden ist, ist nicht wirklich ein Laster. Es ist Sparsamkeit im Extrem. Aber die Übel des Papiergeldes haben kein Ende. Sein unsicherer und schwankender Wert weckt oder schafft ständig neue Betrugsschemata. Jedes Prinzip der Gerechtigkeit wird auf die Folter gespannt und der Gesellschaftsvertrag aufgelöst. Daher hätte die Unterdrückung des Papiergeldes sehr gut in das Gesetz zur Verhinderung von Laster und Unmoral aufgenommen werden können. Der Vorwand für Papiergeld war, dass es nicht genug Gold und Silber gab. Dies ist, weit davon entfernt, ein Grund für Papieremissionen zu sein, ein Grund gegen sie. Was die angenommene Autorität irgendeiner Versammlung betrifft, Papiergeld oder irgendeine Art von Papier zu einem gesetzlichen Zahlungsmittel zu machen, also in anderen Worten zu einer erzwungenen Zahlung, so ist das ein höchst anmaßender Versuch, willkürliche Macht auszuüben. In einer republikanischen Regierung kann es eine solche Macht nicht geben. Die Menschen haben keine Freiheit und das Eigentum keine Sicherheit, wo diese Praxis ausgeübt werden kann. Und das Komitee, das einen Bericht zu diesem Zweck einbringt, oder das Mitglied, das ihn einbringt und das ihn unterstützt, verdient eine Anklage, und früher oder später kann es damit rechnen. Von allen verschiedenen Arten von unechten Münzen ist das Papiergeld das unechteste. Es hat den geringsten inneren Wert von allem, was an die Stelle von Gold und Silber gesetzt werden kann. Ein Hobelnagel oder ein Stück Wampum übertrifft es bei weitem. Und es wäre passender, diese Artikel zu einem gesetzlichen Zahlungsmittel zu machen, als Papier dazu zu machen. Die Gesetze eines Landes sollten der Maßstab für Gerechtigkeit sein und dazu berechnet sein, in den Köpfen der Menschen sowohl die moralischen als auch die rechtlichen Verpflichtungen der gegenseitigen Gerechtigkeit zu verankern. Aber Tendergesetze jeglicher Art wirken der Zerstörung der Moral entgegen und lösen unter dem Vorwand des Gesetzes das auf, was das Prinzip des Gesetzes unterstützen sollte, die gegenseitige Gerechtigkeit zwischen Mensch und Mensch und die Bestrafung eines Mitglieds, das einen solchen Gesetzentwurf einbringen sollte, sollte der Tod sein. Hätte irgendetwas oder könnte irgendetwas einen Wert haben, der dem von Gold und Silber gleichkäme, würde es kein Tendergesetz benötigen. Und hätte es nicht diesen Wert, sollte es kein solches Gesetz haben. Und daher sind alle Tendergesetze tyrannisch und ungerecht und darauf ausgelegt, Betrug und Unterdrückung zu unterstützen. Was das Papiergeld betrifft, so ist es in jedem Licht, in dem man es betrachten kann, bestenfalls eine Blase. Betrachtet man es als Eigentum, so ist es widersinnig zu vermuten, dass der Atem einer Versammlung, deren Autorität mit dem Jahr erlischt, dem Papier den Wert und die Dauer von Gold geben kann. Sie können nicht einmal garantieren, dass die nächste Versammlung es in Steuern annehmen wird. Und nach dem Präzedenzfall, denn Autorität gibt es keine, dass eine Versammlung Papiergeld macht, könnte eine andere dasselbe tun, bis Vertrauen und Kredit vollständig vertrieben sind und alle Übel der Abwertung noch einmal durchgespielt werden. Die Summe des Papiergeldes ist also, dass es das illegitime Kind von Versammlungen ist, und wenn ihr Jahr abgelaufen ist, lassen sie einen Landstreicher in den Händen der Öffentlichkeit zurück. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Papiergeldexperimente in den USA furchtbar schief gingen und in den Kolonialzeiten jeweils in einem Totalschaden endeten. Wenn Ihnen also jemand sagt, dass Hyperinflation in den USA nicht passieren könne, können Sie antworten, dass sie bereits zweimal passiert ist. Angesichts der skandalösen fiskalischen und monetären Politik Washingtons heute kann ein drittes Mal nicht ausgeschlossen werden. Bis zum 19. Jahrhundert erkannten die USA und die meisten Länder auf der Welt, dass gutes Geld durch harte Vermögenswerte gestützt werden muss. Die Gründerväter gaben uns mit der Verfassung der Vereinigten Staaten eine Blaupause dafür, wie ein nachhaltiges und funktionierendes Geldsystem auszusehen hat. Selten in der Geschichte ist eine Gruppe von Menschen mit einem solchen Intellekt an einem Ort zusammengekommen. Wir hätten ihren Plänen und Ideen nur folgen müssen. Aber wie Sie bereits wissen, hatten spätere Generationen andere Pläne.